Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu den Vrindflaschen. Es geht wieder mal um Wein und wie immer, wenn es um Wein geht, ist Christoph Raffelt mit dabei. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Wir beginnen die Sendung heute mal ganz anders.
Aha.
Nämlich Essen.
Oh. Ich bin gerade erst durch die Tür. Wenn ich nicht hier was esse, dann falle ich gleich um.
Ja. Und ich dann isst du und ich erzähle einfach was gleich. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade vorher noch ein Schnittchen gegessen. Ich war auch ein bisschen spät dran.
Ich könnte kurz erzählen, was ich esse, weil das ist wirklich faszinierend. Also es ist so hochverarbeitetes Essen, ne? Aus dem veganen Regal. Genau, was trinken wir überhaupt?
Wir trinken Chateau Cambon Récolté 2019.
Wahrscheinlich der letzte, nachdem ich greife, ne? Nee, der zweitletzte. Der zweite ist es. Einer wie der andere Qualität. Also das ist so, ich hole mir gerne im veganen Regal so diese Formteile, nicht? Und es gibt ein Zeugs, es gibt einen Hersteller, der heißt Valles, den finde ich ganz gut. Und von denen gibt es Crispy Sticks. Und das ist geiler als jedes Fischstäbchen und sonst was du dir zuführen kannst.
Okay.
So, die esse ich jetzt und ich bin auf eine Instagram-Werbung reingefallen.
Aha.
Ja, man wird ja immer so eine Werbung zugeschüttet.
Ja.
Und dann gab es halt so eine Werbung, dachte ich, oh, was ist das denn? Das hört sich aber gut an. Vollidiot. Und habe mir gekauft von einer Firma namens Delicieux Original Bacon Seasoning. Das ist eine Streuwürze.
Ja.
Eine vegetarische Streuwürze. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Eine vegetarische Streuwürze.
Bacon riecht.
Bacon-Geschmack. Und ich habe mir das jetzt gerade mal auf diese Crispies gemacht. Das schmeckt richtig geil. Also auf so eine Fastfood-Art geil.
Mhm.
Aber also ich bin echt erstaunt.
Okay. Ja.
Kommt aus Australien.
Geräuchert. Also das ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen die Räuchernote. Die kriegt man ja mit irgendwas bestimmt hin. Mhm. Schinken. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer.
Ah, krass. Es könnte sogar vegan sein.
Und das kommt jetzt aus dem Airfryer.
Genau.
Damit es nicht so fettig ist.
Hm? Genau, das ist halt eigentlich das Angenehme, weil der Witz ist, du hast dann irgendwie so knuspriges Zeug, was wie ein Fischstäbchen daherkommt.
Ja.
Ist aber vergleichsweise kalorienarm.
Ist aber aus Erbsenprotein.
Nee, das ist auf Basis von Milcheiweiß. Also nochmal ganz anders. Die sind auch nicht lange haltbar. Also das ist jetzt nicht blutende Erbse. Bluterbse. Nee, und das aus dem Airfryer ist das halt, das ist wirklich vergleichsweise kalorienarm. Also ich mache eigentlich alles, so dieses ganze auf Fischstäbchen mache ich auch im Airfryer mittlerweile. Und das funktioniert sehr gut.
Vielleicht mal gegen die Fritteuse austauschen.
Christoph braucht einen Airfryer. Schreib mal einen Airfryer auf deinen Wunschzettel. Ich hatte auch einen.
Ach, mein Wunschzettel
ist ein verrückter.
Höchstens einmal im Jahr was.
Ja, wirklich. Ich auch. Und das war der Airfryer.
Ich habe letztes Jahr ein Buch über Brot bekommen, was aus dem ich jetzt das Baguette-Brot-Rezept habe, was sich echt lohnt und überhaupt ein schönes Buch ist, ja. Genau.
So, ich habe mal das Topic im Chat auf Beaujolais geändert.
Ja, Beaujolais.
Beaujolais. Ja.
Beaujolais, auch Bojo genannt. Deswegen wird ja auch Boris Johnson gerne als Bojo abgekürzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gerne er jetzt Beaujolais trinkt, aber passt halt beides.
Sieht halt Bojo aus wie ein Säufer, genau.
Findest du?
Ja, ich finde.
Weiß ich gar nicht.
Ich finde, Johnson sieht aus, als hätte er immer so leicht einen sitzen.
Das ist bei mir bei ihm noch gar nicht so richtig aufgefallen, muss ich sagen. Aber kann natürlich sein. Also, ich meine, die Chancen stehen wahrscheinlich ganz gut. Also, wenn ich den Job hätte haben wollen und dann auch geholt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch Trinker.
Ich den ganzen Tag, genau, den ganzen Tag, ja, ist egal. Nee.
Ja, in der Tradition von Churchill, der war ja auch Trinker.
Echt?
Der sah aber auch so aus dann irgendwann. Ja, die Geschichte des Beaujolais oder überhaupt Beaujolais. Ich wollte es total gerne schon länger irgendwie mal machen, ist nicht dazu gekommen. Wir machen also zum ersten Mal, diesmal aber wirklich zum ersten Mal, ne? Drei Flaschen Beaujolais und Beaujolais, das ist, im Prinzip ist das die Geschichte des Gamay, also der Rebsorte Gamay. Denn in allen drei Weinen ist eben nur Gamay drin. Und im Prinzip ist das halt auch die Geschichte des hässlichen Entleins, das zum Schwan heranreift. Ne? Man kennt das, also ne? Das einzige graue Entlein in der Entenfamilie wird verstoßen und reift irgendwann ran und sieht dann irgendwann im Spiegel des Sees sozusagen, dass es ein Schwan geworden ist. So ein bisschen ist das beim Gamay auch so eigentlich. ist früher mit Sicherheit und heute immer noch eine sehr weit verbreitete Rebsorte in Frankreich. Also man findet die im Prinzip bis vom Norden bis zum Süden. Aber die ist halt eben auch immer bekämpft worden, immer wieder. Und das eben vor allen Dingen im Burgund und später auch in der Champagne. Also Champagne war witzigerweise bis in die 20er Jahre hauptsächlich mit Gamay bestockt. Weiß kaum noch jemand, weil die in den sozusagen 10 Jahre zuvor haben die festgelegt, ähnlich wie das Burgund ein paar hundert Jahre zuvor, dass man eben nur noch edle Rebsorten, edle Pinot-Rebsorten pflanzen darf und da fällt halt der Gamay raus.
Was heißt edel? Ist das?
Ja, das ist so im Prinzip eine Festlegung, ne? Also das ist eine Festlegung, was man als edel bezeichnet. Riesling war lange Zeit auch keine edle Rebsorte oder wurde nicht als solche bezeichnet. Das lag vor allen Dingen daran, dass Riesling halt total spät reift. Und die Leute im Frühjahr ja vor allen Dingen im gemischten Satz angebaut haben und der Riesling dann immer noch nicht so richtig reif war, ne, wenn geerntet wurde, wenn gelesen wurde. Und da gibt's ja die sozusagen die Geschichte des Spätlesereiters, der aus dem Rheingau halt, also du durftest ja früher, durftest du, also zumindest wenn du zum klösterlich, also wenn die Klöster Wein lesen wollten, dann brauchten die halt sozusagen die Erlaubnis von ihren Vorgesetzten. Und der Spätlesereiter, also wir schweifen jetzt ab, aber ist egal, der ist halt losgeritten irgendwie zum Bischof und kam nicht wieder und die Trauben wurden halt immer reifer und dann kamen die halt auch Botrytis, ne? Und die dachten schon, das wäre alles Matsche und dann haben sie halt festgestellt, dass das eigentlich der genialste Wein ist, den sie je gemacht haben. Schloss Johannesberg im Rheingau.
Ist übrigens nur eine Legende, dass man zu spät gekommen ist, aber es gibt ein Comic-Heft darüber und ich habe das. Mhm.
Ah,
weil das verkaufen sie nämlich, auf Johannesberg verkaufen sie das.
Ja. Ah, okay. Ja, schön. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade in Deutschland ja der gemischte Satz bis ins 19. Jahrhundert das Übliche war eigentlich und irgendwann hat man halt beim Riesling festgestellt, das macht beim Riesling gar keinen Sinn. Der wird viel schöner, wenn man ihn mehr oder weniger reinsortig anbaut oder zumindest mit Rebsorten, die ähnlich spät reifen. Ne? Mhm. So Elbling zum Beispiel, das ist so die Leitrebsorte meistens, die reift halt recht früh. Oder beziehungsweise eher so Mittel und es gibt welche, die früher reifen und später und beim gemischten Satz hat man dann so das Mittel gefunden. Aber im Burgund war es so tatsächlich, dass der Herzog vom Burgund, das war Philipp der Kühne, im Jahr 1395 den Gamay tatsächlich hat ausmerzen wollen. Also ich zitiere das einfach mal, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Er hat geschrieben, er hat so eine Bulle, ne, so eine Anordnung geschrieben. Es ist eine sehr schlechte und illoyale Sorte namens Gamay, also die hieß früher noch Gamay.
Illoyal.
Illoyal, ja. Super. Aus der reichlich Wein kommt, also hohe Erträge, ne? Mhm. Und dieser Gamay-Wein ist von solcher Art, dass er für die Menschen sehr schädlich ist. So sehr, dass viele Menschen, die ihn in der Vergangenheit getrunken haben, von schweren Krankheiten befallen wurden, wie wir gehört haben.
Genau.
Denn der Wein aus dieser Pflanze ist voll von erheblicher und schrecklicher Bitterkeit. Aus diesem Grund befehlen wir euch feierlich, alle Weinstöcke des Gamay zu fällen oder fällen zu lassen, wo immer sie auch sein mögen. Und das war es dann mit dem Gamay im Burgund, weitestgehend tatsächlich. Und weintechnisch war ja das Burgund sozusagen damals das Herz, ne? Weil damals im Prinzip von dort aus ja die, also da waren ja auch die Klosterzentren waren im Burgund und die hatten ja wahnsinnig viele Nebenklöster oder Unterklöster, unter anderem eben auch im Rheingau. Mhm. Und sozusagen alles, was es so an Wissen über Wein machen gab, kam halt aus dem Burgund. So, und dann hatte also dieser Gamay plötzlich einen sehr, sehr schlechten Leumund. Manche Winzer ließen sich doch trotzdem nicht davon abhalten, den weiter im Burgund eben zu pflanzen. Und da hat sich dann auch irgendwann eine eigene Weinform entwickelt, die heißt Passe-tout-Grain, Bourgogne Passe-tout-Grain, die gibt's bis heute. Das ist im Prinzip bis heute ein gemischter Satz aus Pinot Noir und Gamay. Also die haben sozusagen den Gamay im Pinot Noir versteckt im Weinberg, so ein bisschen, ja, weil sie ihn halt mochten und den dann zusammen eben geerntet und Passe-tout-Grain heißt so viel wie alle Trauben werden zusammengemischt.
Ah, okay, ja, klingt also so ein bisschen wie Hat du Möhrchen, finde ich.
Ja, süß, ja. Ja, das gibt, also den gibt's bis heute in dem Passe du Grand und aber reinsortig wird Gamay halt im Burgund schon lange, eben seit dieser Zeit nicht mehr. angebaut und der ist dann quasi ins Beaujolais gewandert und das Beaujolais ist jetzt, ist halt sozusagen der Nachbar. Das Burgund geht bis ins Mâconnais runter und unterhalb vom Mâconnais, wenn man jetzt mal auf die Karte guckt vielleicht, dann zieht sich das Beaujolais runter bis Lyon und danach fängt sozusagen die Rhone an, also die Weinbaugebiete der Rhone. Und
warte mal, wo bin ich denn? Lyon, Lyon, Villefranche.
Du hast oben Dijon, ne? Dann, ja. Dann ist erstmal Burgund, bis Mâcon sozusagen, ins Mâconnais, ja. Und dann unterhalb ist dann.
Okay, so Morgon, ach ja, da sind wir ja, genau, okay.
Mhm. Genau, da gibt es so einen Ort, der heißt La Chapelle de Guinchay, das ist so, das gehört ein bisschen dazu. Und Tézé kennt man, ne? Das ist so ein Wallfahrtsort. Ja. Das liegt auch da.
Okay. Darum sind die da immer hin.
Ne? Genau.
Jetzt haben wir sie.
Ja, und das waren die Beaujeu sozusagen, das Adelsgeschlecht der Beaujeu, die damals eben auch in diesem 14. Jahrhundert dort die kamen eigentlich ursprünglich aus dem Burgund, hatten sich so im 10. Jahrhundert im heutigen Beaujolais festgesetzt und haben den sozusagen das Gebiet dann auch mit dem Namen geprägt. Es gibt auch ein Städtchen. Und die haben dann dort im Wesentlichen Gamay angebaut. Das hat nur bis ins 19. Jahrhundert kaum jemand mitbekommen, weil dieses dieses ganze Beaujolais so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war, weil die eigentlich an keiner bedeutenden Handelsroute lagen. Und das hat sich erst im 17. Jahrhundert geändert, als man zwischen Loire und Seine, Loire ist gar nicht mehr so weit weg, ne, und Seine einen Kanal gebaut hat. Und da lag dann plötzlich das Beaujolais an diesem Kanal. Und dann konnte man den Wein halt über die Seine bis nach Paris bringen. Und das ist ja nun mal das Zentrum aller Zentren sozusagen in Frankreich. Und dann wurde der Beaujolais eben auch bekannter. Und tatsächlich war der Beaujolais dann in den 1920er, 30er Jahren ähnlich teuer wie Burgunder, also sehr angesehen. Ja.
Ich kenne Beaujolais immer so als billiges Kopfschmerzzeug.
Ja, genau, da kommen wir dann gleich dazu. Okay. Weil nämlich parallel dazu, als der Wein überhaupt bekannter wurde, hat sich dieser sogenannte Beaujolais Nouveau entwickelt.
Genau, der war das. Ne?
Und das ist sozusagen der Wein, den es im Prinzip auch in allen anderen Weinbaugebieten gab. Das war der ganz frisch vergoren, abgezapft wurde, noch für die Winzer und Erntehelfer und für Feiern so einfach. Ne? Und das haben halt ein paar Leute mitbekommen und fanden das irgendwie total lecker, diesen super frischen Wein, das ist ja fast wie Federweißer in Rot.
Wirkt auch
war das
fast
wahrscheinlich damals.
Wirkt auch wie damals. Federweißer, ja.
Und nur das Federweißer halt noch nicht zu Ende gegoren ist und eigentlich Beaujolais zu Ende gegoren ist, Beaujolais noch so. Ne? Okay. Und das wurde dann plötzlich total beliebt, also dieser Beaujolais Nouveau. Und dann gab es sozusagen so zwei Parallelen. Zum einen eben diesen anerkannt guten Beaujolais aus einigen wenigen Orten und dann eben diesen Beaujolais Nouveau, diesen ganz frischen Wein, der dann sozusagen von per Gesetz schon ab November verkauft werden durfte. Ist bis heute auch noch so. Und dann hat sich noch so eine dritte Strömung entwickelt, weil es nämlich 1945, 1947 zwei sehr heiße Jahrgänge, außergewöhnlich heiße Jahrgänge im Beaujolais gab. Und da wurde der Beaujolais, ohne dass man irgendwas dazu getan hätte, hat über 15% Alkohol bekommen. Also bis zu 17% Alkohol.
17?
Das geht? Ja, bis zu 17%. Das geht gerade noch so anscheinend.
Ich hätte gedacht, dass da längst alles tot ist auf dem.
Ja, das meiste stirbt an sozusagen an Bakterien, die oder an Hefen, die das vergären. Ja. Aber ich habe von einem gehört sozusagen, der also von Jules Chauvet, da kommen wir aber gleich noch zu, der eben irgendwie 17% hatte. Also sagen wir mal 15-16% auf jeden Fall. Das geht noch, ne? 16 auf jeden Fall. Also hat man heute auch noch Weine mit. So, und das fanden jetzt auch wiederum ziemlich viele Leute gut, sodass dann die Winzer danach dazu übergegangen sind, ihre Weine hochzuschaptalisieren. Das heißt, Zucker in den Most zu schütten, selbst in den kühlen Jahren, damit der Beaujolais eben so diese Alkoholstärke bekommen hat. Also fast wie so ein aufgespritteter Wein, so ein bisschen, ja. Und das hat eigentlich dem Ruf des guten Beaujolais ziemlich geschadet. Und der Beaujolais Nouveau dann irgendwann auch. Es gab dann in den 50er Jahren einen jungen Winzer, der hieß Georges Dubœuf. Der hat aus diesem Beaujolais Nouveau einen unglaublichen Markt gemacht. Der hat ein totales Händchen dafür gehabt, das Zeug zu verkaufen weltweit.
Ja.
Hat Marketingkampagnen gemacht. Ne? Also es gibt ja dieses berühmte Le Beaujolais Nouveau est arrivé, ja, was dann irgendwie weltweit überall in hing, wo man Wein verkauft hat. Und ja, dann kam halt Ende November dieser Beaujolais Nouveau.
So ein bisschen wie dieses hier gibt's Muscheln-Schild in den ganzen Kneipen.
War das? Ja, genau. Genau. So gab es auch Beaujolais Nouveau. Ja. Und dann haben die halt, ich glaube, in den Anfang der 1990er war die Hälfte alles Beaujolais, war Beaujolais Nouveau. Und die haben daraus, also die haben den Wein halt also dahin getrimmt, ja, dass das funktioniert. Die haben spezielle Aromahefen entwickelt, die haben den Wein hochgekocht, also kurz erhitzt sozusagen, um mehr Extrakt reinzukriegen und so weiter. Also die haben im Prinzip ein Kunstprodukt daraus gemacht.
Wie die Amis heute.
Der Most wurde noch, ja. Und dann bekam der Wein eben auch so eine spezielle Bananennote. Das war typisch für Beaujolais Nouveau, dass der irgendwie so ein bisschen nach Banane schmeckte. Ja. Und das hat im Prinzip den Ruf des Beaujolais, also beides, dieser Alkoholstarke und der Nouveau, den Ruf des Beaujolais eigentlich total zerstört, sodass eigentlich bis vor wenigen Jahren, muss man fast sagen, echt nur noch eine kleine Gruppe von Kennern eigentlich immer Beaujolais gekauft hat.
Das heißt, wir kriegen einen sehr guten Wein zu einem sehr guten Preis?
Das ist genau der Punkt. Und das ist bis heute noch so, obwohl sich eben mittlerweile sozusagen in der Szene natürlich, in der erweiterten Weinszene sozusagen herumgesprochen hat, natürlich, dass es extrem gute Weine aus dieser Region gibt. Ja. Und das hat wiederum mit einer anderen Entwicklung zu tun auch, also mit einer zusätzlichen Entwicklung, weil es nämlich in den 50er Jahren im Prinzip das, was wir heute Naturwein nennen,
ja,
oder Vin Vivant, Natural Wine oder so, das hat eigentlich so ein bisschen seinen Anfang genommen im Beaujolais, und zwar mit dem, den ich vorhin schon erwähnt habe, Jules Chauvet. Ja, Jules Chauvet war Winzer und gleichzeitig Wissenschaftler. Und der hat, also anerkannter Wissenschaftler, der hat lange mit Otto von Warburg, also der ist ja Nobelpreisträger, in Berlin geforscht, über Mikroben im Wein.
Ah, ja.
Wir sind ja erst so Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden, und dann gab es da also noch viel zu entdecken. Und die haben also sich wissenschaftlich mit Hefen und malolaktischer Gärung auch etwas auseinandergesetzt, was für das Beaujolais Nouveau typisch ist, nämlich die Kohlensäure-Maische-Gärung. Da kommen wir dann nachher noch zu. Wir trinken gleich erstmal einen Wein.
Ja,
aber ich muss das von Gilles Chauvet erst noch erzählen, weil der eben in den 50er Jahren dann auf chemischen Dünger und Pestizide verzichtet hat. Okay. Das war das Erste. Und er hat halt jahrzehntelang sozusagen zum Schwefel im Wein studiert sozusagen und hat eigentlich als einer der ersten schwefelfreie Weine erzeugt.
Ach geil,
und wann, das aber
wann
eben,
war das? Was?
Ja, ab den 50er, 60er Jahren. Und dann ist das richtig bekannt geworden eigentlich in den 1980er Jahren. Dann hat sich nämlich so eine kleine Gruppe um Chauvet gebildet. Mhm. Die nannte der amerikanische Importeur des Ganzen, Kermit Lynch, der nannte das Gang of Four. Und später wurden es fünf, nämlich eben Jules Chauvet, dann Marcel Lapierre, das ist den Wein aus dem Weingut von Marcel Lapierre, trinken wir gleich noch. Das ist der dritte, der Morgon. Jean Follard, Guy Breton, Jean Thévenet, braucht man sich nicht zu merken erstmal. Und Joseph Chaminade. Und Joseph Chaminade und die Frau von Marcel Lapierre, also sozusagen zwei Familien dieser fünf mittlerweile legendären Winzer, die haben dann irgendwann zusammen noch ein Weingut gegründet, so im Nebenerwerb sozusagen, neben ihren eigenen. Und das ist Château Cambon. Ja. Und das trinken wir jetzt.
Okay. Also ich habe die gestern aufgemacht, alle drei. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich rechtzeitig die Flaschen aufgemacht habe, so wie du es gefordert hast. Mhm. Ich habe mir aber auch extra einen Reminder gesetzt, so digital. Also meine Uhr hat dann gerappelt und alles. ich fand die gestern, habe dann von jedem Schluck genommen. Und
ja,
ich fand die extrem, extrem süß. Also auf so eine
ja.
Also extrem süß, aber nicht marmeladig süß. Das fand ich ganz interessant.
Genau, das liegt am Jahrgang tatsächlich.
Okay.
Der 2019er Jahrgang ist einer der wärmsten Jahrgänge im Beaujolais. Und also es ist noch ein bisschen wärmer als 2018. Und 2018 war auch schon warm, so wie bei uns im Prinzip auch. Und insofern haben diese Weine tatsächlich so eine Fruchtsüße, ohne selber süß zu sein, weil die sind durchgegoren.
Ja.
Und wie man hinten drauf sieht, der hat ja trotzdem nur 12,5%. Aber die die haben schon schön Zucker bekommen und diese Frucht ist halt richtig reif geworden. Und gerade wenn die jünger sind, also das Besondere am Beaujolais ist halt die Erfindung sozusagen der Kohlensäure-Maischegärung, nennt man das. In Frankreich nennt man das Maceration Carbonique.
Geiler. Maceration Carbonique.
Genau. Klingt geiler. Ist im Prinzip, funktioniert das so, dass das ganze Trauben sozusagen in das Küf, also in den Fermenter kommen und der dann oben drüber mit Kohlensäure oder CO2 sozusagen abgedeckt wird.
Okay.
Das heißt, es kommt keine Luft mehr rein.
Ja.
Und dann bleibt es einfach erstmal stehen für 1-2 Wochen. Und was dann beginnt, ist eine sogenannte intrazelluläre Gärung. Das heißt, die Trauben fangen an, in sich sozusagen zu arbeiten und zu fermentieren und platzen irgendwann auf.
Mhm.
Setzen dann sozusagen mit den Hefen von außen, die ja auf den Trauben eigentlich drauf sind, setzen die eben dann die normale Gärung in Gang. Und die meisten, auch die ganz hochwertigen Weine machen, die machen eine sogenannte Maceration Semicarbonique. Das heißt, die ziehen dann diese Kohlensäure- und Maischegärung nicht ganz durch, sondern die fangen einfach damit an und vergären dann nachher ganz normal weiter. Ja. Das hat aber sozusagen so ein bisschen den Vorteil, diese Maceration Carbonique, eben tatsächlich, dass diese Weine am Anfang etwas fruchtiger sind und dass die Tannine so ein bisschen sanfter sind.
Das ist eigentlich das, was ich am eindrucksvollsten fand. Also ich würde von, was haben wir, 2019 war das, ne? Was haben wir für ein Jahr?
19.
Ja. Also ich hätte von Rotwein aus 2019 erwartet, dass der wesentlich mehr Pelz im Mund hat und so. Und das hatte der vom ersten Moment an nicht. Also direkt als die Flasche auf war schon nicht.
Ja, genau. Das ist auch tatsächlich. Das ist auch das Typische eigentlich. Also ich meine, da hat einfach der Philipp der Kühne vielleicht damals recht gehabt, aber heute nicht mehr, weil tatsächlich mit der Vergärung, die man eben im Beaujolais typischerweise heute hat, hat man eben auch ein recht schmelziges, feines, seidiges Tanningerüst bei dem Wein und es ist überhaupt nicht mehr bitter. Ne?
Ja.
Also aber es ist natürlich schon so, dass die tatsächlich der Gamay im Beaujolais besser funktioniert als im Burgund und eben der Pinot Noir im Burgund besser funktioniert als im Beaujolais, weil Burgund ist halt vor allen Dingen Jurakalk, also sehr kalkig, kalkmergelig. Und das Beaujolais ist vor allen Dingen vulkanischen Ursprungs, also vulkanischer Tuff und Granit. Und Gamay funktioniert einfach super auf Granit und diesen vulkanischen Böden. Und Pinot funktioniert einfach grundsätzlich besser auf Kalken.
Ah, ja.
Und insofern passt das schon, ja. Also das ist, das funktioniert, man kann das natürlich gerade mit dem heutigen Wissen kann man natürlich trotzdem Gamay eben auf Kalk anbauen und so und ganz unten im Süden des guten Beaujolais, da komme ich auch gleich noch zu. Also es gibt einfach viel zu erzählen über das Beaujolais, ist echt ganz witzig. In Bruilly, da hat man dann auch schon wieder ein bisschen Jurakalk. Aber im Prinzip kann man abspeichern eigentlich das Beaujolais geologisch gesehen eben Granite und vulkanische Tuffgesteine, manchmal auch ein bisschen Schiefer hat. Ja.
Bekomme ich denn immer, wenn ich mir irgendwo ein Beaujolais bestelle, bekomme ich dann immer sowas was Sanftes, also wo ich nicht so viel Pelz im Mund habe, sondern so einen eher fröhlichen roten zum Grillen? So, das ist ja geil zum Grillen, ne? Eigentlich will man jetzt grillen.
Ja, ja, das ist, also ich kenne kaum bessere Rotweine zum Essen überhaupt und ja. Ich hatte ja Wurst empfohlen überhaupt, aber es geht eigentlich zu ganz, ganz vielen Sachen. Das ist so ein so super flexibler Essensbegleiter, finde ich total geil eigentlich, ne? Und wir fangen jetzt hier bei, ich glaube, 12,50 € an mit dem Château Cambon, ja, das ist ja vergleichsweise jetzt, ich sag mal, in unseren Sphären jetzt nicht so viel Geld, ja. Mhm. Und das sind super alte Reben. Also drei Parzellen hiervon sind 1914 gepflanzt worden, ja. Und normalerweise zahlt man dafür halt anderswo eben auch viel Geld, ne? Und wie angesehen das mittlerweile ist, kann man daran erkennen, dass echt viele richtig gute Winzer aus dem Burgund mittlerweile sich im Beaujolais eingekauft haben und dort Wein machen.
Ja.
Und also offiziell gehört das Beaujolais auch rein rechtlich gesehen, sozusagen weinrechtlich gesehen, gehört es tatsächlich zum Burgund. Und verwaltungstechnisch gehört der obere Teil vom Beaujolais auch tatsächlich zum Burgund und der untere gehört dann zu Rhône. Aber im Prinzip haben die halt sozusagen eben dadurch, dass es andere Rebsorten sind, nicht so viel miteinander zu tun. Aber ja.
Jetzt bin ich es gewohnt, dass so ein Rotwein, der ordentlich Tannin hat, lange lagerfähig ist. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das ist sowas, was ich so in meiner Einbildung...
Ja, sagt man so, genau.
Was ist jetzt mit dem hier?
Das ist ganz witzig. Also die meisten Leute würden sagen, Beaujolais trinkt man so in den ersten Jahren und das war's dann. Ne?
Ja.
Stimmt aber eigentlich nicht. Also ich glaube, ich war es letztes oder vorletztes Jahr, Klaus-Peter Keller, der die teuersten trockenen Rieslinge in Deutschland erzeugt und verkauft, der hat das vorletztes Jahr muss es gewesen sein, Instagram, der hatte eine Probe gemacht zu Hause, da ist auch ein sehr großer Burgunderkenner, der reist auch, wann er irgendwie Zeit hat, ins Burgund und der hatte echt 5 richtig gute Burgunder aufgemacht und daneben einen, alles aus den 60er Jahren und daneben ein Clos de la Roulette, das ist auch ein Beaujolais-Weingut. Und dieser Clos de la Roulette, der kostet heute so um die 14 Euro und der dürfte damals ja für ein paar Mark sozusagen zu haben gewesen sein. Also ganz im Prinzip ein günstiger Wein.
Ja.
Und die haben eine Blindprobe gemacht und der hat alle großen Burgunder geschlagen. So. Und das ist schon ganz amüsant. Also es ist sagen wir mal so. Es gibt natürlich, es kommt natürlich sehr darauf an, wer das macht und wo die Weinberge liegen, wie überall. Und das Beaujolais teilt sich im Prinzip auf in einen recht sandigen Süden, wo nie sozusagen ein Ortsname, also ein Cru, ein Ortsname auf dem Wein steht. Da entstehen auch die meisten Beaujolais Nouveau. Und dann gibt es im Norden gibt es halt eine Gruppe von Orten, die sich sozusagen als Cru definiert haben, also die sozusagen einen besonderen Status haben. Und das steht dann auch auf dem Etikett normalerweise. Jetzt bei dem Château Cambon nicht, weil es aus verschiedenen Weinbergen, aus verschiedenen Orten ist, aber bei den anderen beiden schon. Bei dem einen steht Côte de Bruy, ja, und bei dem anderen steht Morgon. Und das sind die Orte. Also es gibt, wo du vielleicht schon mal von gehört hast, Moulin à Vin. Also nee. Windmühle, weil da eben auch eine Windmühle steht. Fleury,
Morgon. Fleury habe ich schon mal gehört. Ne? Ja.
Fleury, das sind so die sehr floralen, eleganten, ganz feinen Beaujolais. Moulin à Vin ist so ein bisschen mehr, hat so ein bisschen mehr Fülle. Morgon hat noch mehr. Deswegen habe ich den auch ganz nach hinten gestellt. Das ist der körperreichste Wein eigentlich. Der hat auch am meisten Power eigentlich. Mhm. Also die unterscheiden sich dann nochmal, weil sich die Böden halt nochmal unterscheiden. Und dann gibt es halt noch irgendwie 6 andere. Ne? Also diese Orte, wenn der Ort auf dem Etikett steht, dann kann man tendenziell dann schon davon ausgehen, dass es Weine sind, die einfach Potenzial haben und also jetzt gerade Morgon und Moulin à Vin, würde ich sagen, die dann auch wirklich länger reifen können. Ja.
Mhm.
Ja. Und tatsächlich war das vor drei Jahren waren die Winzer des Nordens, also die ihre Weine in diesen Krü-Anbaugebieten haben, also in diesen Krü-Orten, waren kurz davor tatsächlich mit den Winzern aus dem Süden zu brechen und zu sagen, wir verzichten auf den Appellationsnamen Beaujolais, weil ja. Ihr macht uns einfach unsere Arbeit kaputt.
Lega Nord.
Scheiß.
Ja, so.
Ja, ich weiß nicht, das Problem ist halt, dass der Süden eben immer noch diesen Nouveau produziert und auch, glaube ich, die Appellation in Frankreich ist, die am meisten spritzt.
Okay.
Und weil halt billiger das, Wein, weißt du.
Ja klar, geht halt besser an der Kasse im Discounter.
Geht halt
ja.
Dann besser, ne? Und die im Norden, das sind halt, ich meine, die kommen halt, die meisten dieser Winzer und jetzt eigentlich alle drei, die wir hier haben, die kommen aus diesem Naturweingedanken von Jules Chauvet und dieser Gang of Four oder of Five, die wollen halt das alles nicht. Sie wollen so wenig wie möglich in den Wein packen und eben ihn so natürlich wie möglich eben dann auch ausbauen. Und in den allen drei Weinen ist praktisch kein Schwefel drin. Und genau. Ja.
Toll. Also auch wieder ne? So ganz, also hätte ich, ist jetzt auch sowas, was ich vom Rotwein nicht erwartet hätte. So eine, diese, Ja, diese Freundlichkeit und unkantig.
Ja, das habe ich.
Der ist so unkantig, ne? Also
genau, deswegen wollte ich das auch viel früher schon mal irgendwann gebracht haben, weil ich dachte, das müsste der eigentlich sehr gut gefallen, weil das eben so.
Das tut's.
Das, ne, das sind so, sind so nur einladende Rotweine, die man eben tatsächlich auch im ersten Moment unterschätzen kann, weil die so freundlich wirken und so, ja, die einen so schön in den Arm nehmen sozusagen, weil die eben erstmal wenig Ecken und Kanten haben, aber ich sag mal, auf den zweiten Schluck kriegen die trotzdem eine Tiefe, die haben eine total, also ich finde schon, dass auch dieser Cambon einfach eine sehr schöne Würze hat, ja, das ist, aber die macht sich halt nicht am Holz oder die macht sich halt nicht am Tannin fest, ja, sondern es ist irgendwie so eine, finde ich, so eine sehr angenehme Mischung aus Frucht und so einer feinen Kräuterwürze eigentlich, die der hat.
Ja.
Ein bisschen rauchig, finde ich. Ne?
So ich finde, das kann daran liegen, dass Sven das eben in den Chat geschrieben hat. Der hat über Fenchelsalami geschrieben, aber ich finde, man riecht irgendwie was Fencheliges. Ja, aber mein Geruchssinn ist auch noch nicht auch so richtig. Schön, also ich übe immer noch. Also es ist immer noch so, dass mein Geruchssinn noch nicht so ist wie früher. Aber auf eine andere Weise interessant. Das ist irgendwie.
Mal gucken hier. Ja, wir können ja mal irgendwie, wer ein zweites Glas da stehen hat oder sonst tauschen, mal gegen die Terre Dorée, Jean-Paul Brune.
Terre Dorée. Grüne Erde. Jean-Paul Brune.
Also der Château Cambon kommt sozusagen so ein bisschen aus dem nördlichen Teil des Nordens und Côte Bruilly kommt aus dem südlichen Teil dieser kleinen Ortschaften sozusagen.
Und, okay, das ist aber ein ganz anderer Schnack jetzt, ne? Also der hat in der Schnack Nase jetzt, so richtig Marmelade erstmal.
Ja.
Was Speckiges oder ist das meine Würz-Streuwürze?
Nö, ich finde schon, das ist schon Speck und Würzchen und ich finde vor allen Dingen, er hat so ein bisschen Veilchen auch mit drin.
Veilchen?
Ja, fast so ein bisschen wie Veilchenpastell. Ja, so ein, furchtbar. Das geht schon so ein bisschen Richtung so Nordhohensurah, aber nur von den diesen Veilchenaromen.
Ja, 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 ist so ein bisschen so Waschpulver.
Es ist dunkler, ne? Es ist
viel dunkler,
so eine blauere Frucht, finde ich. Ja. So ein blauere Beeren, dunklere Beeren eigentlich. Ja.
Ganz anderer Wein, ja.
Ja. Der hat auch eine andere Säurestruktur jetzt. Mhm. Ne? Also,
mehr Tannine.
Ja, hat ein bisschen mehr Tannin. Ja. Bisschen rauer sozusagen.
Ja. Aber da fand ich den Cambon, der ist, sagt mir da eher zu. Aber ich bin ja auch billiger.
Glaube ich.
Ja, das glaube ich. Oh, bei Sven hatte der zweite Kork. Schade.
Echt? Oh, Mist.
Vielleicht haben die alle Kork und ich habe es nur nicht gemerkt.
Ah, oh, schade. Dann schicke ich dem Sven noch mal eine Flasche. Ich habe noch einen 2018er hier stehen.
Und offensichtlich hast du vor allen Dingen die Mittel, mal eben eine Flasche zu versenden. Also ich wüsste überhaupt nicht, wo ich so einen Karton herkriegen sollte.
Okay, das ist jetzt hier tatsächlich gar kein Problem.
Ja.
Ich habe gestern irgendwie, bin ich zur Müllannahmestelle gefahren und habe eine ganze Autolagerung voll Karton weggebracht.
Grauenhaft. Also Wahnsinn, ich habe ja auch, manches ist so phasenweise, ich dann irgendwie so, okay, jetzt sind die Vorräte so ein bisschen zur Neige und dann fange ich wieder an, überall alles Mögliche zu bestellen und habe dann auch. Schleiche mich dann in der Regel so mittags, wenn niemand hier ist, raus, um den Papiercontainer voll zu machen.
Ja.
Aber immerhin, ich schnippel die Sachen dann so klein und ich stehe dann immer eine halbe Stunde mit dem Messer am Papiercontainer. Ritze, ratze, ritze. Und dann geht's immer noch. Und die Nachbarn, meine Nachbarn sind ja, hier wohnen ja Arschgesichter. Die schmeißen da einfach komplette Pappkartons rein. Also riesengroße. Und wir haben nur eine so eine Tonne.
Ja, du, das ist bei uns auch so. Das ist unglaublich. Also ich meine, da lebt man mit ein paar Leuten eigentlich nur zusammen. Ja? Und da gibt's ja Menschen, die, also ich meine, die haben einfach überhaupt gar keine Kinderstube. So die scheißen auf alles. Irgendwie hat man so das Gefühl. Ja, das ist denen.
Ja, ich weiß immer nicht, ob die auf alles scheißen oder ob die einfach ein bisschen doof sind. Also ich meine, man darf ja nicht vergessen, es gibt sehr, sehr viele dumme Menschen. ohne Wertung. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr wenig begreifen.
Mhm.
Und vielleicht begreifen die einfach nicht, dass Papier, das in einer Plastiktüte ist, kein Papier für den Papiercontainer ist. Mhm. Also solche, das kann ja durchaus sein, dass die da irgendwie, und dass sie halt auch überhaupt nicht peilen, dass dieser Container nur einmal die Woche abgeholt wird und so. Und sich denken, ja, ich weiß, das sitzt da rein, dann ist es ja weg und weg, was weg ist, ist weg. Und ja. Weißt du, ich denke auch mal, mein Gott, seid ihr asoziale Arschgesichter hier, Analphabeten. Aber vielleicht sind sie auch einfach nur doof.
Ja.
Frage aus dem Chat. Mal eine dumme Frage. Was genau heißt, ein Wein hat Kork? Ist das Schimmel oder was ist das?
Nee, das ist das sogenannte Trichloranisol, TCA ist das abgekürzt. Und das ist ein, also dieses Trichloranisol ist eine chemische Verbindung, die entsteht in Korkeichen, wenn die zu früh geschält werden. Also eine Korkeiche braucht, das weiß ich jetzt nicht genau, wie lange, vielleicht 8 Jahre oder so, bis man sie schälen kann oder sollte. Und vorher sollte man sie eigentlich nicht schälen, aber es kommt eben immer wieder vor, dass sie auch früher geschält werden oder dass eben diese Korkeiche trotzdem dieses Trichloranisol hat, obwohl sie lange genug Zeit hatte eigentlich. Mhm. Genau, aber ich sag mal, dieser große Menge an Korkschmecker, die man so in den letzten 2 Jahrzehnten hatte, kam mit Sicherheit davon, dass es eine zu hohe Nachfrage gab und deswegen die Produzenten eben immer früher geerntet haben. Und
statt die Winzer auf Schrauber umstellen.
Ne? Ja, das haben dann manche gemacht. Also es war so, dass als dann in den Ende der 1990er Jahre, als zum Beispiel neuseeländischer Sauvignon Blanc ja sehr populär wurde, oder auch die Australier richtig Gas gegeben hatten im Export von Weinen. Die hatten erst mit Kork angefangen und die haben dann ganz klar gesagt, die Korkproduzenten haben uns den letzten Scheiß verkauft, ganz bewusst den billigsten Kork verkauft sozusagen, ja. Und die hatten dann wahnsinnig viele Probleme, so dass die dann die ersten waren, die dann eben in den 1990er oder Anfang der 2000er gesagt haben, wir machen überhaupt nichts mehr mit Kork oder wirklich nur noch die High-End-Weine und der Rest einfach alles unter Schrauber. Also das waren dann wirklich die Vorreiter der Schrauberbewegung sozusagen, weil die eben so viel Korkprobleme hatten. Aber das letztlich gibt es in der ganzen Welt immer noch Korkprobleme. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten von Korks, die sozusagen auseinandergefriemelt wurden, dann gereinigt wurden, also sozusagen durchgewaschen wurden, dann wieder zusammengeklebt werden und so.
Womit die Frage, ob man Korken recyceln kann, auch beantwortet wäre.
Ja, genau, schwierig. Ja, eigentlich kann man Korken recyceln, also man kann die eigentlich zum Beispiel eben in der besagten Müllabladestation, die ja alles trennen oder wo man alles trennt, da kann man die abgeben oder bei Jacques Weindepot, die nehmen auch Korken. Also zumindest haben sie das früher mal gemacht, ich glaube, das machen sie immer noch. Ja, kann man eigentlich machen. Ist besser, als die irgendwo in die Mülltonne zu tun, auf jeden Fall. Aber es gibt halt mittlerweile so viele Varianten eben von diesem zusammengeklebten Kork auch, selbst wenn die mit unproblematischen Klebstoffen zusammengeklebt werden. Ich halte da nicht so viel von, ehrlich. Also entweder man hat einen wirklich guten Kork und dafür zahlt man dann teilweise schon bis zu 2 Euro, ja, für einen Kork. Das lohnt sich dann natürlich.
Für einen Korken?
Ja.
Wow.
Ja. Ja, das sieht man aber direkt. Man sieht das den Korken direkt an. Ja, die sind lang, die haben einfach eine andere Dichte irgendwie. Die sehen einfach schon richtig gut aus. Ja. Und das lohnt sich natürlich nur bei Weinen, die dann auch teuer sind. Und für den Rest sollte man einfach wirklich einfach Schrauber nehmen. Ja. Also oder ja, manche nehmen ja auch Glaskorken, die jetzt wieder teurere Weine haben, weil das natürlich auch teurer ist. Aber ich finde eigentlich Schrauber oder eben super teuren Kork, aber alles dazwischen. Eines meiner Lieblingsweingüter im Chablis, die haben irgendwie so einen komischen, aus Pflanzenfasern zusammengesetzten Kork
Pseudokork.
Mit Bio-Label drauf verwendet. Die Weine wirken alle stumpf
und
leblos. Ja. Die sind auch teuer. Ja. Sind auch teuer und Diam ist auch teuer. Diam ist so das, was ich in den letzten Jahren immer mehr auch bei den hochwertigen Weingütern durchgesetzt hat, aber ich halte da nichts von. Das ist nicht wirklich gut. Das ist kein guter Ersatz.
Matze fragt weiter. Man sieht ja das nicht, dass der Kork hat. Man riecht das nur. Nee, ne?
Also genau. Ist jetzt man nicht, riecht das nur. Und man riecht das auch erst später. Also man riecht das nicht automatisch immer, wenn man sozusagen diese Korken verarbeitet, ne? Also in die Flaschen stopft, sondern das kann dann sein, dass das eben erst wirklich mit der Zeit kommt, mit der Feuchtigkeit. Und das ist aber ein Zeug, also das Trichloranisol, was eben auch andere, also wenn das jetzt gelagert wird, ja, in größeren Mengen, dass auch andere Korken sozusagen auf andere Korken übertragen kann. Und genau.
Also so flugrostartig sozusagen.
Ja, so ein bisschen, genau. Genau. Bisschen.
Was ich ja immer noch problematisch finde, ist, ich bin nicht sicher, ob ich Kork überhaupt schmecken würde oder ob ich nicht denken würde, ja, okay, das ist so der übliche Stinker oder das ist ein Naturwein oder sowas. Mhm. Eine Möglichkeit, so einen Referenzgeruch mal zu bekommen, gibt's da nicht, oder? Also da müsste ich wahrscheinlich in irgendeinem Weinladen vorbeigehen und sagen, hier habt ihr einen Korkschmecker da, ich brauche den.
Ja, es gibt unterschiedliche Ausprägungen auch. Es gibt den sogenannten Korkschleicher, der ist wirklich schwer zu erkennen. Da hat man dann nur das diffuse Gefühl, dass man mit diesem Wein irgendwas nicht stimmt. Das kann auch von diesem TCA kommen. Aber das meistens sind das so Noten von nasser Pappe. Also manchmal auch so von unreifen Walnüssen. Aha. Aber das kann natürlich auch bei manchen Weinen tatsächlich gewollt sein, die so ein bisschen oxidativ ausgebaut wurden, so aus dem Jura oder so. Aber ich sag mal, die Mischung aus unreifen grünen Walnüssen und nasser Pappe. Und wenn du dann am Gaumen das Gefühl hast, dass dieser Wein müde und matt wirkt und recht kurz bleibt, so, ja, dann ist es eigentlich Kork. Also so würde ich es ein bisschen zusammenfassen. Na. Ja, was halten wir von Kronkorken? Kronkorken finde ich eigentlich super. Aber man hat natürlich, also das würde ich auch nur für Weine nehmen, die nicht zu lange konsumiert, also die nicht zu lange lagern sollen. Wobei ja in der Champagne es ziemlich üblich ist, dass man halt die Weine, die man in den Keller legt für ein paar Jahre, unter Kronkorken, also Kronkorken verschließt und dann nachher erst sozusagen den richtigen Korken draufsetzt. Dann kommt der Kontakt, dann kommt der Wein natürlich in Kontakt mit dem Plastik, der in diesem Kronkorken verarbeitet ist. Ne? Aber grundsätzlich funktioniert das mit dem Kronkorken schon ganz gut. Aber man hat halt, und das ist ja bei diesen Champagnern dann auch gewollt, man hat im Prinzip gar keinen Luftaustausch mehr mit draußen. Und das ist wiederum nicht gewollt, weil man möchte ja auch ein bisschen, im Zweifelsfall das auch ein bisschen sozusagen reifen lassen. Also es ist eine heikle Geschichte, weil mit dem Schrauber hast du natürlich auch, verändern sich die Weine viel, viel langsamer. Das hat irgendwie was Gutes, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Ne?
Ja.
Ja. Ja, schwierig.
Was heißt schwierig? Was ist denn daran schwierig, dass sie sich langsamer verändern oder dass sie sich langsamer entwickeln?
Ja, es hat halt, ja, also das machen ja auch viele. Also es gibt halt Regionen, wo das irgendwie sich da schon durchgesetzt hat, aber in Frankreich gibt es halt noch immer ganz, ganz wenig Schrauber. Da setzen die dann halt tatsächlich eher auf diese komischen Kunststoffkorken oder so, als auf Schrauber zu setzen. Das finde ich schon ein bisschen bitter, weil alles, was sozusagen an Kunststoffkorken in die Flasche kommt, finde ich persönlich, habe ich nie gute Erfahrungen mitgemacht. Ja.
Das ist aber für ein ganz bestimmtes Publikum wird sowas gemacht. Also ein Bekannter von mir, der kauft halt Wein nach Etikett. Mit der Begründung, wenn das Etikett gut designt ist, dann wird der Winzer sich auch Mühe mit dem Wein gegeben haben.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Das ist halt, was halt totaler Schwachsinn ist. Das ist das größte Marketingopfer aller Zeiten. Er hält sich aber gleichzeitig für immun gegen Marketing. Und der ist auch, also der trinkt selber noch nicht mal Wein. Ja? Der lehnt aber Schraubverschlüsse ab, weil das ist ja nicht, das hat ja mit Wein nichts zu tun. Also es ist so, ich glaube, das ist einfach für Leute, die so ein, ich sag mal, Traditionsgetue in ihrem Leben betreiben. Also und denen kannst du halt auch so ein Plastikkorken verkaufen. Hauptsache, es lässt sich mit dem Kellnermesser aus der Flasche ziehen. Ne?
Ja, es ist schon. Ich finde das ja, grundsätzlich finde ich das ja auch schön, wenn ich einen Korken aus einer Flasche ziehe. Und ich finde auch, also ich stehe dann auch in gewissem Maße auf Traditionen, weil ich das schon auch mag, ja.
Klar, ist ein bisschen wie nass rasieren statt trocken rasieren, ne? So.
Ja, und ich finde auch in gewissem Maße, weißt du, wenn ich jetzt.
Aber wenn die Flasche auf dem Tisch steht, dann ist es doch egal. Also wenn die
offen ist. Ja, dann ist es egal, klar. Ja. Das ist schon richtig. Und dann ärgert man sich halt wahnsinnig, wenn man wirklich gute Weine hat und davon vielleicht auch nur Einzelflaschen und dann hat man halt Kork. Das ist halt wirklich, wirklich bitter. Und das passiert natürlich, wenn man anfängt, irgendwie besondere Weine zu sammeln oder so. Ja, da ist halt praktisch kein Weingut vorgefeit. Also man kann, also selbst bei diesen super teuren Korken kann das auch noch passieren, auch wenn es wirklich sehr selten ist dann. Aber kann auch passieren. Also wir hatten auch schon in verschiedenen Weinrunden echt gute Bordeaux. Weingüter, die, wo dann plötzlich irgendwie man doch Kork hatte. Ja. Das ist schon schade. Ja,
genau. Wo es gerade um Verschlüsse ging, der Nibbler schrieb in den Chat, dass es auch so Glasverschlüsse mit so einem Kunststoffring gibt, die ein gefälliges Klack machen, wenn man die reintut. Ich habe geschrieben, Loaca macht sowas, weil dieser Tassen, den wir mal hatten, du erinnerst dich, der so unglaublich nach Mango gerochen hat, dass dein Sohn sich beschwert hat, dass wir ihm nichts von der Mango abgegeben haben, die wir gegessen hätten.
Ja. Der war zwei, ne? Ich war so zwei. Krass. Ich weiß nicht, das ist schon lange her mit dem
Taugt der noch was, dieser Loaca-Wein? Oder war das so, so ein Jahrgang, der irgendwie herausragend war?
Nee, das ist schon, Loaca macht schon gute Weine. Loaca macht schon gute Weine. Das ist schon noch. Und Glaskorken hat sich auch, also zum Beispiel das eines der besten Weingüter in Österreich, Tement, Südsteiermark, die weltbekannt sind für ihre Sauvignon Blancs, auch für das Sauvignon Blanc. Die haben vor 2-3 Jahren komplett auf Glaskorken umgestellt.
Ja.
Und doch, es gibt schon eine ganze Reihe von auch wirklich guten Weingütern, die mit diesem Glaskorken arbeiten. Und Sven schrieb auch, die passen nicht auf alle Flaschen, aber auf eine ganze Reihe von Flaschen. Und man kann die halt schön aufbewahren und damit Flaschen verschließen.
Ich habe die alten Loaca-Korken, halt also die alten Loaca-Verschlüsse von damals. Und da hast du noch, das ist 15 Jahre her oder wie lange ist es her? Ich weiß es gar nicht. Es ist ewig her. Jedenfalls diese alten Loaca-Verschlüsse habe ich hier noch rumliegen. Die benutze ich auch teilweise noch, um Flaschen zuzumachen. Ja. Wo sie passen. Hatten wir nicht eine dritte Flasche Bourjolais?
Ja, Morgon. Genau, ich wollte noch mal zum Jean-Paul Brun, also Terre Doré, Côte de Bruy zurückkehren, so ein bisschen, weil das kam im Chat gerade, der hat ein bisschen was Metallisches. Ja, genau, das finde ich auch. Der hat, ich finde, der erste ist ja so richtig einschmeichelnd und rund und weich und fruchtig. Und der zweite ist halt kantiger. Der hat tatsächlich so ein bisschen was Metallisches oder sowas von, also man könnte sich vorstellen, da ist so ein bisschen Eisen im Boden, ja. So ein bisschen Eisenrost, viel dunkler, viel mehr. Also der hat auch einfach von der Frucht her eine andere Säure, ja. Also man hat so das Gefühl, da sind einfach Sauerbeeren drin, da ist so ein bisschen Sauerkirsche drin. Man merkt dem Wein eigentlich nicht an, dass es 2019 ist beziehungsweise man merkt ihm nicht an, dass es ein warmes Jahr ist, so richtig, weil es wirklich so schön diese Sauerbeeren hat und dann auch am Gaumen einfach diese Frische hat. Und auch eben so ein bisschen diese Kantigkeit und eben dieses metallische, blutige, ein bisschen eisenrostige. Ich glaube, dass das auch ein Wein ist, der wirklich auch Potenzial hat, dass man ihn einfach mal 5-6 Jahre weglegt und dann mal guckt, was passiert.
Ein Glück habe ich keinen Keller. Nee, schade, dass ich keinen Keller habe. Die Scheiße steht bei mir im Wohnzimmer rum. Von letzter Sendung noch die, jetzt morgen mit diesem blödsinnigen, was soll dieser Wachsschwachsinn eigentlich?
Du, das ist halt auch
Marketing, oder?
Klar, das ist schon Marketing, das sagt halt schon was aus. Also ich meine, die diesen Wachs nutzen, das sind im Prinzip die Winzer, die auch mit dieser Naturweinbewegung angefangen haben.
Entschuldigung, für alle, die gerade zuhören und überhaupt nicht wissen, worum es geht. Diese Flasche hat halt oben statt einer normalen Aluminiumkapsel, die man so abzieht oder aufschneidet, eine Wachskapsel über dem Korken. Was ich immer total anstrengend finde, ehrlich gesagt, weil ich nie weiß,
ehrlich gesagt, also du kannst einfach den Korkenzieher durchdrehen und das Ganze anhebeln. Ja. Okay. Es gibt ja verschiedene Wachsverschlüsse. Früher war es viel häufiger, dass das so sehr harter Wachs war.
Fast ja gut, da habe ich dann
Kolophonium.
Küchentuch
das ist dann eine ziemliche, drauf. Aber es ist trotzdem eine Sauerei, weil es sich dann halt in 1000 Einzelteile bewegt. Das hier ist ja eigentlich unproblematisch. Entweder du schneidest einfach mit einem Messer oben das einmal flach ab. Oder du steckst einfach den Korkendreher durch und drehst es dann halt mit dem Korken hoch. Ja. Und dann klappt das eigentlich auch. Also das finde ich eigentlich unproblematisch. Ich finde es eigentlich, es gibt viele, die das nervig finden. Und das Hartwachs finde ich auch wirklich nervig. Aber das hier finde ich schon schön irgendwie. Also das gehört auch für mich mit irgendwie dazu, zu dieser Art von Weinen irgendwie mittlerweile mit dazu. Wenn ich diese Wachse sehe, dann weiß ich eigentlich schon, was für ein Typ Wein das ist, so in gewissem Maße, ja. Weil das einfach so ein Low-Intervention-Wein normalerweise ist, ja. Das ist, steht schon ein bisschen dafür auch.
Okay.
Ja. Dass das wirklich Weinmacher sind, die...
Das heißt, es ist nicht jemand, der einfach nur ein geiles Etikett drauf klatscht und denkt, dann kaufen die Deppen das.
Nee, ich glaube, bei denen hat sich das eigentlich mit diesem Wachs nicht so wirklich durchgesetzt. Die gibt es bestimmt auch, aber eigentlich würde ich sagen, das ist wirklich in dieser Szene von Leuten, die kleine Mengen erzeugen und mit so wenig Intervention wie möglich, so wie das eben bei den Lapierres auch der Fall ist tatsächlich. Ja. Ja.
So, Morgon.
Morgon, genau. Morgon ist so ein bisschen sozusagen in der Mitte dieser Cru-Orte und es ist neben Moulin-Avant und Fleury, würde ich sagen, der hochklassigste, wobei eben eher der Morgon eigentlich auch der körperreichste Wein ist aus dem Beaujolais. Und auch der Wein wahrscheinlich, der von allen dann auch am besten reifen kann auf Dauer. Der hat jetzt auch einen Prozent Alkohol mehr als der Cambon am Anfang. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Brünn hatte auch nur 12,5, ne? Ne, 13. Also wir haben 12,5, 13 und 13,5. Mhm. Genau. Und Brünn, also um das nochmal ganz kurz zu sagen, Jean-Paul Brünn gehört auch mit zu den Leuten, die eigentlich so in den 80er Jahren angefangen haben, wirklich diesen traditionellen Beaujolais zu machen, der eben der nicht manipuliert wird und der der eben auch, ich glaube, er ist gar nicht biozertifiziert, aber der hatte halt in den 80ern auch schon aufgehört mit Herbizid und Pestiziden und so weiter und so fort, ne? Und vergärt halt spontan, also all das, was sozusagen eigentlich für die hochklassigen Weingüter im Beaujolais typisch ist, ja. Da wird nicht mehr filtriert, da wird nur ganz moderat Schwefel eingesetzt und so weiter und so fort. Und das funktioniert eben auch wirklich nur, wenn man ein sehr gutes Traubengut hat. Das haben wir ja hier schon ein paar Mal gehabt. Wenn man auf Schwefel verzichtet, was ja so ein bisschen ein Antibiotikum im Wein ist, dann muss man einfach ein sehr gutes Traubengut haben, was eben sehr gut selektiert wurde. Da darf kein Dreck drin sein, da dürfen keine kaputten Trauben drin sein. Und dann kann man sozusagen diesen ganzen Prozess der Vergärung und auch des Ausbaus im Zweifelsfall eben, wenn man ganz sauber arbeitet, dann auch ohne Schwefel hinbekommen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man immer schwefeln.
Wie arbeitet man nicht sauber? Also was heißt sauber?
Das
heißt
ja jetzt nicht Weingut haben. Ja.
Ach so, du meinst so richtig ein ungewaschen?
Tatsächlich ungewaschen. Ja, also was wirklich essentiell ist, weil eben Weintrauben so wahnsinnig schnell auch oxidieren oder eben umkippen zu Essig, also Essigbakterien bekommen und dann Essig werden. Und wenn man einmal Essigbakterien drin hat, dann hat man auch schnell verloren. Also das interessiert große Weingüter, die nicht so stark, weil die halt sozusagen in die Trickkiste greifen können und ihre Moste eben mit Zusätzen anreichern. Dazu gehört eben unter anderem Schwefel. Und wenn man dann darauf verzichten will, dann muss halt eigentlich jede Traube sozusagen, jede Beere an der Traube eigentlich perfekt sein. Und dann eben tatsächlich das Ganze mit natürlichen Hefen vergären und abziehen und ins Fass tun und dann eben mit diesen Hefen im Zweifelsfall auch ausbauen. Und das funktioniert halt tatsächlich nur, wenn das alles sauber gelaufen ist vorher.
Anis-Bonbon.
Kann sehr viel schief gehen.
In der Nase ein Anis-Bonbon. Aber halt ein rotes, also, ne?
Ja. Speck, Pflaumen, Beeren, ja, das ist schön, ja. Shit, Anis. Ja, das ist nochmal das ist einer der Weine, in die ich mich, glaube ich, vor 15 Jahren schon verliebt habe. Das sind auch Weine, die wirklich, die kannst du auch 30 Jahre in den Keller legen, normalerweise. Lapierre ist sozusagen, der gehört eben zu dieser Gang of Five, und Marcel, mittlerweile sind es eben Mathieu und Camille Lapierre, also die Kinder. Von Marcel. Marcel ist gestorben. Die das aber eben so weiter betreiben. Ja. Und die den Wein jetzt hier aus 60 Jahre alten Gamay-Reben entstehen lassen. Die haben insgesamt so 10 Hektar und das ist im Prinzip alles auf Granit und Kiesböden gemacht, ja. Und dann kommt eben dieser Gamay ins Weingut, dann läuft er diese Maceration Semi-Carbonique durch, also diesen Anfang von der Kohlensäure-Maischegärung und dann eben wird ganz normal weiter vergoren und dann kommt das ins Fass und dann kommt es da wieder raus und je nach Jahrgang kriegt das Ganze halt noch so eine kleine Schwefelzugabe oder eben nicht. Ne? Und klein heißt dann so 10 Milligramm pro Liter, also wirklich sehr, sehr wenig.
Ne? Sagt mir nichts, also das kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja.
Also es gibt auch Weine, die haben 120 Milligramm pro, ja, so. Also die sind dann die ersten 5 bis 10 Jahre im Prinzip erstmal betäubt. Ja? Also ich sage ja immer, also Schwefel wirkt wie ein Betäubungsmittel.
Ja.
Je geringer der Schwefelanteil ist, desto weniger ist der Wein betäubt und desto schneller kannst du ihn, also desto schneller öffnet er sich einfach und ist sozusagen einladend. Und je mehr Schwefel halt, desto länger dauert das eigentlich. Ja? Also genau. Das hat dann im Zweifelsfall den Vorteil, dass die Weine vielleicht noch länger lagern können. Ja, aber dafür kannst du sie eben auch erstmal eigentlich mit Genuss erstmal die ersten Jahre dann auch nicht so gut trinken.
Hm. Ah ja, okay, da sind wir schon bei 20 Euro die Flasche jetzt bei dem Morgon. Ja,
okay. Aber das ist halt auch ein Wein, der einfach auch schon eine gewisse Größe hat.
Ja,
das ist komplex. Ne? Das ist einfach ein anderer Schnack nochmal als die anderen beiden. Ja, das ist irgendwie dunkel und tief,
Ja, du merkst auch
das, was schon gesagt wurde.
Du merkst auch wirklich, dass wenn du den, du weißt ganz genau, nächstes Jahr schmeckt der ganz anders, ne? Also da passiert
einfach nochmal weiter.
Ja, genau.
Ja, dafür ist der Cambon jetzt auch nicht so gemacht, ne? Das ist einfach ein Schmeichler, ein Gaumenschmeichler, der jetzt auch in den nächsten 2, 3 Jahre Spaß macht und der Morgon, den kannst du halt, ich hab, glaube ich, noch 2 8er, 2 9er, 2 6er im Keller, das
mach ich einfach mal auf. Das Gute ist, ich weiß, wo der Keller ist, das ist das Schöne.
Ja, also bei diesem Wein lohnt sich das einfach, weil der sich so toll entwickelt, ja. Da hat man diese, also hier, das ist einfach so wie nebenan im Burgund schon Grünniveau und im Burgund Grünniveau, da zahlst du dann für einen vergleichbaren Wein mindestens das Doppelte, würde ich sagen.
Ja.
Und also es ist danach natürlich nochmal ein anderer Wein. Auch hier merkt man, dass der Gamay insgesamt ein bisschen mit dieser Maceration Semi-Carbonique so ein bisschen runder ist, so ein bisschen weicher ist. Ne? Der hat nicht so harsche Tannine wie ein junger Pinot vielleicht.
Nein, überhaupt nicht. Also der hat ordentlich Tannine, aber...
Aber die sind runder.
Die tun mir nicht so weh auf dem Zahn. Ja.
Ja, und es ist nicht pelzig, wirklich, ne? Aber es ist halt diese ganze Palette von eben genau Speckflaume.
Trischig.
Da sind Kirschen drin, da ist Zimt drin, da sind Rosenblüten drin. Ich finde, da ist auch so ein bisschen so Amaro, weißt du, so ein bisschen diese sizilianische Kräuter. Likör so ein bisschen drin, dieses dunkle, da ist Orangenschale mit drin, ich finde das total schön.
Das Geile ist daran, du willst trotzdem was Gegrilltes dazu haben.
Ja. Was Fettiges.
Ja, genau. Ja.
Das Florale ist, finde ich, total schön. Ja, auch hier wieder so ein bisschen diese Rosen.
Vor allen Dingen, wie das so sich so. Da schaukelt sich so hin und her. Also du nimmst das Glas an die Nase und dann hast du Floral. Dann tust du es weg, dann nimmst du es wieder an die Nase und es ist Kräuter. Tust es weg, dann ist es Obst. Und es ist so.
Genau, dann eben dieser Speck ist so ein bisschen mit dabei. So dieses, so ein bisschen geräuchertes Fleisch mit drin. Eigentlich auch schon mit drin.
Sehr schick. Sehr schick.
Und das ist dann wirklich sehr schick. Ja, das finde ich auch. Und das trinkt man dann auch einfach weg, weil es einfach so süffig ist auch.
Ja,
Hat eine lebendige Säure. Das tut nicht weh am Gaumen. Und man hat irgendwie, man kann das einfach so trinken. Man kann das auch jedem vorsetzen, glaube ich, weil das eigentlich fast jedem schmeckt. Aber man kann sich damit intensiv beschäftigen, aber man kann es halt auch einfach so wegtrinken. Und das ist, finde ich eigentlich das Ideale an diesem und an, überhaupt auch an guten Beaujolais, dass man beides machen kann, ja, dass sie diese Komplexität haben, aber dass man die auch einfach wegtrinken kann. Ja. Sehr schön, genau. Und das ist Lapierre. Also das ist wirklich für, ich sag mal, das ist einer der berühmtesten Namen im französischen Wein, würde ich fast sagen. Ja, also das, auch wenn diese Weine im Vergleich überhaupt nicht teuer sind, aber jeder eigentlich auch im Burgund, an jeder Winzer, den ich kenne im Burgund, spricht mit Hochachtung von Lapierre, weil die Weine einfach so gut sind und weil sie eben von Anfang an sozusagen, von Anfang der 80er Jahre an, so konsequent sozusagen non-interventionistisch gearbeitet haben, so konsequent Bio im Weinberg gemacht haben, eben mit diesen 4-5 Leuten, während alle drumherum wie die Irren gespritzt haben. Ah. Und das einfach mal durchgezogen haben. Ne? Ja. Und
ja, super. Der ist echt, ne? Top. Ja, kurz davor, mir welchen nachzubestellen.
Ja, und die machen auch ganz, die machen noch einfachere Weine einfach. Die machen auch wirklich, es gibt noch so ein Vin de Soif, so ein Saufwein, der vorne so ein Charlie Hebdo Etikett drauf hat, also von einem der Charlie Hebdo Zeichner. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich muss mal gerade eben gucken. Das ist wirklich nicht teuer, aber das macht einfach auch Spaß, weil es
ist auch bei dem Händler, wo wir, wo was, Weinkreis war das, ne?
Müsste eigentlich, also ich weiß, ich, das Pinard de Picard, mit Pinard hatten wir die Dezember-Sendung auch.
Pinard hat irgendwie noch da. Alles, oder?
Hat schon ziemlich viel auch, ja. Ja, die haben den noch, Raison Gauloire heißt der, genau. Der kostet 10,90, ist auch ein, also da steht jetzt nur Vin de France Rouge drauf, aber es ist halt, im Prinzip ist es ein Einstiegs Beaujolais, reinsortiger Gamay. Und
was ist denn das ist dabei, schon, wenn ich, bei, was ist denn bei Pinard, das, da gibt's noch einen Morgon? Also, aber.
Ja, es gibt Jahre, wo es, glaube ich, einen völlig ungeschwefelten und einen ganz leicht geschwefelten gibt.
Ah, okay, und das ist dann der leicht geschwefelte für 15 Euro.
Ja, ich glaube, ja.
Ja, okay, ja. Verstehe. Raisin Gauloire.
Raisin Gauloire.
Sehr geiles Etikett. Sehr, sehr schön. Dann will man eigentlich fürs Etikett schon trinken. Schmeckt der? Taucht der was? Mag ich den? Will ich den?
Ja, das ist ganz unkomplizierter, ganz schöner, frischer, saftiger Gamay. Okay. So. Aber das ist halt das Schöne an dieser Rebsorte auch. Die gibt's ja auch, ich sagte ja vorhin, ich sag mal, der Süden vom Beaujolais ist gar nicht mehr weit von der Loire entfernt. Und an der Loire hat Gamay eben auch an diesem Oberlauf der Loire eben auch Tradition, ja. In der Côte Rouennais zum Beispiel, dann gibt es einen Wein, einen ganzen Bereich, der lange Zeit überhaupt völlig unbekannt war, nämlich Weinbau in der Auvergne. Mhm. Das ist da, wo ja diese ganzen Wasser herkommen, Wolvig und so. Ne? Ja. Die machen da aber auch schon lange Wein und die haben zum Beispiel auch ganz viel Gamay. Ja, also das ist schon eine schöne Sorte eigentlich, muss man echt sagen. Und es hat auch so ein bisschen den Weg in andere Länder gefunden. Also ich kenne guten Gamay mittlerweile aus Australien oder aus Kanada und so. Aber es ist eine sehr, sehr französische Sorte eigentlich. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Also die besten Beaujolais kosten halt einen Bruchteil von den guten Burgunder normalerweise. Ne? Es sei denn, man geht eben so ein bisschen in die Außenbezirke, wo wir letztes Mal waren. Guasso ist auch nicht teuer, sind ganz tolle Weine. Ich hatte die Weine ja am Dienstag aufgemacht, wir haben die Sendung am Mittwoch gemacht und ich habe die Weine mal wieder in meinem, hier im Zimmer ungekühlt stehen lassen. Und die waren am Samstag am besten.
Was? Wow.
Ja, das waren alle, und zwar alle drei.
Das heißt, man will das Probierpaket auch nochmal doppelt bestellen und in den Keller.
Ja, das ist einfach gut. Ja. Das ist einfach gut. Und wenn du so einen Wein, ich sag mal, mit einer Dreiviertel- oder halbvollen Flasche in einem zwar ungeheizten, aber eben dann doch irgendwie warmen Zimmer stehen lässt und die sich dann 4 Tage später sozusagen auf der Höhe präsentieren, dann ist es einfach guter Wein, finde ich. Ja. Und die haben natürlich, also ich meine, wir trinken ja immer Weine, die im Prinzip, also ganz viele dieser Weine sind im Prinzip noch zu jung, aber wenn man sie trinken will, dann gibt's sie halt nicht mehr. Das ist halt immer das Problem. Also wenn einem die Weine einfach gut gefallen, dann sollte man sich 2-3 Flaschen irgendwie mal beiseite legen und gucken, wie sie sich entwickeln.
Oh, guck an, bei Weinkreis gibt's nur noch das Guasso-Paket, also das kleine. Das große gibt's nicht mehr. Das heißt, die die Beaujolais sind schon weg.
Ja, ne?
Hm. Ja. Ja, zu Recht. Ja. Aber zu Recht, wirklich zu Recht.
Zu Recht, ja. Das und der Bernd, also der Bernd Kreis, der hat einfach auch...
ach, der heißt Kreis mit Nachnamen. Ich dachte Weinkreis
ja. War so ein... Nee, tatsächlich ist das, Stuhlkreis, ist das der Bernd-Kreis. Das war einer der besten Sommeliers hier in Deutschland. Der hat auch irgendwie so internationale Sommelierpreise gewonnen und hat dann eben irgendwann in Stuttgart einen Weinladen aufgemacht und dann irgendwann einen zweiten. Also der hat einen so ein bisschen außerhalb in so einem alten Gründerzeit-Industriegebäude, total schön. Und dann eben nochmal so einen etwas schickeren in der Innenstadt. Und was er jetzt angekündigt hat, und das mitten in der Pandemie, er macht einen Bar auf, eine Weinbar in Stuttgart. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, heißt der High Fidelity, weil der Bernd einfach auch so ein Analog-Musik-Narr ist. Und ich glaube, das findet da irgendwie zusammen. Also seine Liebe zu Musik und Platten.
High-End. Ich bin hier so durchs Industriegebiet geradelt und fahre vorbei am Firmengebäude von Burmester. Und dachte, oh Gott, Excalibur. Auch interessantes Gefühl, wo du das gerade so erzählst, ja.
Mhm. Burmester, ja, stimmt.
Ja, der ist ja relativ recht früh gestorben, der Chef, also der Gründer. Ich weiß nicht, was sie jetzt machen. Ich vermute mal, dass sie immer noch High-End-Sachen bauen. Also.
Ja, also ich glaube, bei Berg gibt es aktuell, glaube ich, nur noch den Morgon, ne? Ja. Morgon 2019. Ja. Aber es ist einfach, wie gesagt, also es ist wirklich. Das zählt für mich irgendwie mit zu den Weinen mit dem überhaupt besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die ich in Frankreich kenne, weil das ist, für mich ist es großer Wein, weil es einfach ein berührender, irgendwie so ein berührender, lebendiger, charakterstarker, schöner Wein ist.
Und, ja, und
den ich eigentlich.
Und du hast halt das Problem, das ist ein Problem, das du wahrscheinlich gar nicht so siehst aus deinem beruflichen Alltag auch. Aber das ist ein Problem, was so Leute wie ich sehen. Ich würde gerne gute französische Weine trinken, aber sobald die gut werden, werden die unbezahlbar. So.
Genau, das
und ich finde, eine Flasche für einen 20er, das ist schon viel Kohle, aber das kann man machen samstagsabends.
Ja, genau.
Aber normalerweise, wenn du sagst, das ist ein toller französischer Rotwein, dann bist du direkt 38 Euro los oder sowas. Und das ist
ja, genau. Das passiert mehr. Meistens. Ja, genau. Und genau. Da Darum müssen wir halt gucken hier in der Sendung, dass wir hier die Sachen vorstellen, die nicht ganz so teuer sind und halt trotzdem total sexy sind.
Genau. Und das aber sofort ausverkauft, weil dann doch zu viele Leute zuhören hier.
Ja, also ich meine, Lapierre, ich war jetzt total froh, dass wir das überhaupt, mittlerweile kaufen ja doch recht viele Leute diese Kartons.
Ja.
Und ich war total froh, dass wir überhaupt die Sendung mit dem Lapierre machen konnten. Weil, ich sagte ja, der hat 10 Hektar, ja. Und 10 Hektar ist jetzt nicht wirklich viel für ein Weingut, was wirklich im Prinzip, was wirklich so einen tollen Ruf hat und das eigentlich ja weltweit, ja. Und ja, also insofern, ja.
Jetzt würde ich, das Problem ist halt, jetzt würde ich gerne den Morgon leer saufen heute Abend noch. Weil ich habe morgen und den nächsten Termin erst um 11. Aber der ist halt viel zu schade, um ihn leer zu saufen. Eigentlich will man den willst du jetzt in den Kühlschrank und jeden Tag einen Schluck und gucken, was passiert. Eigentlich aber ja, ich habe diese Kraft nicht. Mir fehlt einfach diese.
Ja, dann trink doch den Cambon, weil er einfach irgendwie auch so ein bisschen unkomplizierter und schmeichlerischer ist und den Morgon einfach dann tatsächlich nochmal über die nächsten Tage und den Jean-Paul Brune auch. Ich finde, das ist auch ein total schöner Wein. Der ist halt kantiger. Der braucht ein bisschen mehr Zeit sozusagen, aber probiert den mal über den nächsten Tag hinweg. Also der wird sich auch noch weiterentwickeln und so ein bisschen harmonisieren
eigentlich. Ja, und ich gucke dann einfach mal, weil ich habe mir gerade noch ein Kästchen bestellt.
Ja, genau.
Aber ich bin ja jetzt dazu übergegangen, nicht immer, also ich habe jetzt ein kleines Kästchen, also ich hab mir drei nachbestellt.
Ein klitzekleines Kästchen.
Weil ich einfach dieses, ich muss auch ein bisschen aufs Geld achten, also das wird nicht besser dieses Jahr. Hab gedacht, okay, nimmst du mal drei. Nimmst du auch noch drei? Weil,
genau.
Und die verschwinden dann sowieso hinten in der Kammer und irgendwann hole ich die versehentlich raus und denke mir, oh, was ist das denn für ein geiler Rotwein? Schmeckt ganz gut. Hätte ich ja nicht gedacht. Und dann gucke ich bei Vivino, also scanne ich den immer mit der App ab.
Ja.
Und dann gucke ich so und sage, oh shit. 45 Euro die Flasche. Und dann sitzt meine Frau immer dann daneben und sagt, schmeckt aber gut, aber du bist bescheuert. Naja.
Ja.
Genau. Der Chat hat gerade erfunden, das was? Das Wine Acquisition Syndrome.
Ah, Wine Acquisition Syndrome.
Es gibt sonst nur als Gas das Gear Acquisition Syndrome. Das passiert, wenn, das ist mir früher, also heute, das habe ich mittlerweile im Griff, das war aber früher, wenn ich mit Chris Marquardt die Fotografiesendung gemacht habe, habe ich hinterher eine Kamera gekauft. Jedes Mal.
Echt?
Naja.
Das ist ja krass. Schlimm,
aber es war wirklich so, ah, geil, geiles Objektiv.
Oh Gott, ja das okay, war, dann, ja. Dann lieber Wein bitte, das ist genau. Ja viel.
Das geht viel besser auf die Hüfte als so ein Fotoapparat, wo man dann auch noch mit rumlaufen muss.
Ja. Auch mal gerade tippen ja, hier in den Chat.
Der ist auch, der Morgellon,
ja.
Der ist perfekt, das ist ein perfektes Geschenk. Also das ist so ein Mitbringsel, weißt du, so wir treffen uns abends und kochen was Schönes und oder hier so kleine Weinrunde, wir haben ja auch so eine Weinrunde angefangen und dann kam,
schön.
Ja, aber dann kam SARS-CoV-2, also wirklich so Also wir haben wirklich uns einmal getroffen, haben gesagt, ja, das war super, weil das war eigentlich eher so eine spontane Idee und wir wussten überhaupt nicht wohin und haben dann gesagt, okay, das institutionalisieren wir jetzt, haben dann Termin gemacht, zack, SARS-CoV-2. Dann haben wir es mal online versucht, aber das ist halt scheiße. Ja, so Zoom-Konferenz, Weinrunde, also wir haben dann alle bei Maître Philippe dasselbe bestellt. Oder das Gleiche, jeder das gleiche Paket bestellt und haben dann da gesessen, aber das hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. So. Ja. Ja, naja, aber das ist wirklich so eine Flasche, wo du sagst, so, und die bringe ich mit, um alle mal zu überraschen. Und dann, ich habe mal ein Beaujolais mitgebracht, ne? Und alle denken, oh, Kopfschmerz! Und dann stellst du diesen Morgon hin. Das ist schön. Also es ist super, zum Eindruck schinden ist der sehr gut geeignet.
Ja, der sieht ja auch gut aus, ne? Also ja, mit genau. Reduzierte Etikett und dem Wachs, wie gesagt.
Poserwein, genau ja, das Richtige für mich. Keine Ahnung, aber sieht geil aus, das Zeug.
Ja.
Super.
Ja.
So, was
wollte also, ich jetzt machen? Wir machen irgendwann nochmal Beaujolais. Es gibt auch eine kleine Menge an weißem Beaujolais, also Chardonnay.
Ach.
Das ist dann tatsächlich Chardonnay, aber es ist sehr wenig. Also es ist tatsächlich. Also Jean-Paul Brün macht einen sehr schönen Chardonnay eigentlich. Gibt noch ein paar andere, aber wir machen irgendwann nochmal Beaujolais, weil ich einfach Beaujolais, also es gibt ja noch ein paar, wir müssen irgendwann mal Fleury probieren, vielleicht von einem Weingut dann mal drei verschiedene Ortslagen, ja. weil man dann sehr schön auch sehen kann, wenn die im Prinzip gleich vinifiziert werden, dann nochmal sehr genau sozusagen sehen kann, wie unterschiedlich dann die Orte sich sozusagen über die gleiche Rebsorte und über die gleiche Machart dann nochmal präsentieren. Das kann man also gut machen. Also es gibt ein paar Weingüter, die in allen wichtigen Ortslagen eigentlich ein bisschen Besitz haben.
Haben wir schon mal Entre deux Mers getrunken?
Nee, das haben wir noch nicht gemacht, noch wenig Bordeaux.
Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gerne trinken will. Ich finde aber Entre deux Mers ist ein fast sehnsuchtsvoller Name irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Aber du weißt, woher der Name kommt?
Weil er zwischen zwei Flüssen liegt, ne?
Ja, genau. Ja. Also eigentlich würde man ja sagen zwischen zwei Meeren, aber tatsächlich zwischen zwei Flüssen. Mhm. Und dann fließen die beiden in die Garonne und da ist dann Bordeaux, ja, genau. Nee, das können wir, also wir haben ja in der nächsten Sendung fangen wir ein bisschen an mit Südwestfrankreich. Südwestfrankreich liegt unterhalb von Bordeaux. Und ich merke gerade, dass meine Nase anschwillt so ein bisschen.
Ja, ich merke das auch. Ne? Schon seit mehreren Minuten merke ich, dass deine Nase anschwillt.
Ja, genau. Mhm. Das ist tatsächlich mein ist Problem mit
Allergie?
Den Pollen. Ja, das ist Pollenallergie.
Aber aus der Luft, nicht aus dem Wein?
Nee, aus der Luft wahrscheinlich ein bisschen gekoppelt mit Histamin tatsächlich. Ja, okay. Also ich habe eine leichte Histaminallergie, was natürlich für mich ein bisschen doof ist, die ich aber eigentlich nicht merke, wenn nicht Pollenzeit ist. Wenn Pollenzeit ist, dann kombiniert sich das wunderbar miteinander.
Wobei diese Tabletten, die es da gibt, die sind ja mittlerweile wirklich, also diese ganz einfache billige Cetirizin-Tabletten, die kicken bei mir wirklich alles weg.
Ja,
das ist. Ich habe ja auch, ich habe ja ewig Allergie und dieses Jahr, schwer zu sagen, ob es dieses Jahr schlimmer wird. Ich niese sehr viel.
Ja.
Und mein Asthma ist wesentlich heftiger geworden, aber das könnte auch noch eine Nachwirkung von Covid-19 sein, da bin ich nicht sicher. Aber ich merke, dass meine Lunge hat lange nicht mehr so viel zu tun gehabt im Frühjahr wie dieses Jahr. Ja,
ja, okay.
Glücklicherweise habe ich dann ja vor vielen Monaten schon mit dem Rauchen wieder aufgehört, was auch ganz angenehm ist. Ich hatte dann zwischendurch, ich habe ja 20 Jahre geraucht, dann 11 Jahre nicht und dann wieder angefangen.
Ja.
Unter Drogeneinfluss in der Disco, also im Berghain. wenn schon, weißt du so.
Wenn schon.
Mit meine. So. Scheißegal. Ja, und dann wirklich mehrere Jahre jetzt wieder geraucht. Auch mehr oder weniger viel. Also teilweise wirklich eine Schachtel am Tag, teilweise dann auch wirklich mal wieder 3 Wochen gar nichts. Und habe letztes Jahr im Oktober, waren irgendwann die Kippen alle abends. Und bin ich pennen gegangen und habe keine neuen mehr gekauft. Ja, und dann habe ich halt Ende Dezember Covid gekriegt und war froh, dass ich schon einige Wochen nicht geraucht habe. Und habe jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mehr den Drang. Also das ist irgendwie, ist es jetzt wieder weg. Ich bin ganz froh. Das heißt, alles, was meine Lunge jetzt noch macht, ist tatsächlich das Asthma, ohne dass noch irgendwie so eine Zusatzentzündung aus Zigaretten irgendwie dazukommt. Ja.
Mhm.
Ja, Sven schreibt auch in Chat, normaler Heuschnupfen war dieses Jahr früher und heftiger.
Bei mir auch, ja. Also es hat bei mir schon Anfang März angefangen und letztes Jahr Anfang April, glaube ich, oder Ende März. Ja. Krass. Das Blöde ist halt, dass, also ich war jetzt nochmal beim Arzt, also über diese normalen Peaks-Geschichten, also schlägt wirklich nur ein bisschen Histamin aus, der Rest nicht. Jetzt muss ich nochmal irgendwie Blutprobe und so, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt das Thema für hier. Wir machen am 14.04. die nächste Sendung.
Ich finde, wir sollten langsam auch mal altersgemäße Themenfindung für diese Weinrunden. Operation, Darmspiegelung, auch immer sehr schön. Warst du schon bei der Darmspiegelung, ja, mein Lieber?
Nee, war ich noch nicht.
Hammer. Man hat ja.
Hörst du bitte auf jetzt?
Man hat ja so dieses, oh Gott.
Ja, ja, jemand, klar,
den ich nicht kenne, schiebt mir irgendwie den Anal-Intruder aus Top Secret.
Ja,
den Anal-Intruder.
Nackte Kanone.
Nee, Top Secret. Der Anal-Intruder ist. Nein. Ich aber wette um sehr viel Geld. Um wie viel Geld wetten wir? Wir wetten um unsere Autos.
Nee, also um das, was ich jetzt nächsten Monat erst habe, oder?
Genau.
Nee.
Der Anal-Intruder ist natürlich das, was Nick Rivers in der Gefängniszelle gefunden hat von diesem schwedischen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Nein, aber das ist ja auch egal. Jedenfalls, du denkst so, oh Gott, da gehe ich nicht hin, weil fremde Menschen schieben mir Dinge in meinen Allerwertesten. Aber du kriegst halt auch gleichzeitig Propofol gespritzt.
Und das ist?
Das ist das, womit Michael Jackson sich selbst entleibt hat, weil er sich zu viel Propofol reingehauen hat. Aber das ist halt, ich meine, ich habe ja nun, du hast ja auch einen Teil davon so mitgekriegt. Ich bin ja jetzt, was Drogen angeht, nicht unerfahren. Ich kann Michael Jackson verstehen, sagen wir mal so.
Also, okay.
Geh ruhig mal zur Darmspiegelung. Ist nicht so schlimm. Das Schlimmste an der Darmspiegelung ist, dass das Propofol, das macht Laberflash. Also du wachst wieder auf, dann stellen sich hier so ein Aufwachraum, wo auch noch so andere Leute stehen, die auf Propofol sind oder waren. Und dann erzählt man sich halt eine halbe Stunde lang nur Scheiße. super.
Ja, ich mache das auch, wenn das mit der Pandemie mal vorbei ist, weil ich hatte vorher schon angefangen, so diese altersgerechten Vorsorgeuntersuchungen mal anzufangen. Mache ich dann auch weiter, ja.
Ja.
14.04. ist die nächste Sendung.
Er versucht zu fliehen. Merkt ihr es? Er versucht zu fliehen.
Ja.
Ja. Blasenspiegelung, das ist kein Spaß. Das ist wirklich kein Spaß.
Nee, das glaube ich. Das habe ich jetzt auch noch nicht vor, so. Ja.
Da habe ich, also das
14.04.
Also. Huiuiuiuiui. Bah. 14.04.
Ja. Machen wir. 20:30 Uhr. Ist schon angekündigt bei mir im Blog. Ja. Weine des Maliron. Aus dem Weingut Clobastee. Und Maliron ist halt so Südwestfrankreich. Also Südwestfrankreich ist ja unterhalb von Bordeaux, im Prinzip bis zur spanischen Grenze, aber auf der Atlantikseite, also Biarritz und so, ne?
Ja.
Und nicht auf der Mittelmeerseite. So. Also sozusagen Bordeaux, Toulouse und Biarritz, das ist so das Dreieck, in dem sich so diverse verschiedene Appellationen bewegen. Eine davon ist Maliron.
Abgefuckte Scheißpandemie. Weißt du, diese Namen, Biarritz. Toulouse, Bordeaux. Ja, ich möchte eigentlich nichts anderes machen, als in meinen Scheißbus steigen und dahin fahren. Oh. Ich bin so sauer. Ach, Mann. Nee, eigentlich bin ich sauer über diese ganzen Leute, die machen, dass die Pandemie länger dauert als nötig. Zuvorderst die MinisterpräsidentInnen. Aber ja.
Ja, ich bin auch so, also ich wäre so glücklich, wenn ich einfach 3 Wochen im Sommer nach Frankreich fahren könnte.
Oder mir würde ja so glücklich Bayern reichen.
Ja, egal. Irgendwo hin, wo nicht zu Hause ist, weil zu Hause geht das einfach nicht mit dem Freimarkt. Das geht einfach nicht.
Nein.
Aber ich brauche das. Also wir alle brauchen das nach dieser. Ja, das ist schon krass. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt im März, also inklusive Homeschooling dann auch. Ja, so,
Gott, das ist
auch noch also genau durchknüppeln. Das haben wir hier ja noch, ja genau. Die Kleine ist ja erst 9.
Na, wir haben das auch, aber ich habe das nicht, weil wir sind zwar verheiratet, aber wir haben getrennte Wohnungen und ja. Von daher bin ich da wirklich, scheint mir noch die Sonne aus dem Arsch.
Also ich würde mich total freuen über 3 Wochen Sommerurlaub. Ich sehe es nicht. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber
nein, das wird. Ich gehe nicht
davon aus. Das wird nicht funktionieren.
Also ich bin froh, tatsächlich, ich bin froh, wenn wir es schaffen, irgendwie ein paar Wochen, wahrscheinlich werden es eh nur einzelne, wenn überhaupt, ganze Wochen, an irgendeinem bayerischen See zu stehen oder irgendwo Ostsee zu stehen oder sowas. Also
irgendwie so.
Es ist halt echt, ich bin so verzweifelt quasi, dass ich, wann habe ich denn, genau, im Februar habe ich meine Eltern besucht, ich habe halt irgendwie mein Kram in den Bus geladen, bin in den Bus gestiegen, bin losgefahren und habe gedacht, ich fahre in Urlaub. Aber so ein völlig bizarres, ich fahre in Urlaub Gefühl gehabt. Dabei bin ich über die A2 über die, genau, dabei bin ich über die A2 und die A1 nach Köln
ins Rheinland. Ja, sehr schön.
Echt absurd gerade. Sind echt sehr, sehr verrückte Zeiten. Und,
also
und uns geht's noch
wenn
gut.
Wenn wir alle gesund bleiben.
Ja.
Bis in den Herbst und dann das vielleicht irgendwie, also ja, man dann irgendwie mal wieder ein bisschen was planen kann. Also ich meine, das ist letztlich auf gutem Niveau so, aber.
Ich denke, es wird realistischerweise wird so richtig verreisen, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es gerne hätten. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Das wird 2022 und dann ist es.
Das ist ja auch, letztlich ist es halt so. Also ich finde auch, aber.
Ja, weißt du, was beschweren wir uns? Wir sitzen im Warmen, wir haben
es schön.
Wir trinken tolle Weine.
Und ich bin halt auch kein Sommelier und kein Schauspieler und so. Ich kann halt arbeiten.
Ja.
Ich hatte das auch mal anders in der Wirtschaftskrise.
Ja,
ging es mir schlechter, jetzt geht es mir gut.
Ach, die 2008, 2009, da war bei dir, ja.
Ja, das hatte dann Auswirkungen, ja genau. Ja. Jetzt bin ich besser aufgestellt oder anders, sagen wir mal. Ja. Und das ist hat für mich jetzt die Auswirkungen, dass ich einfach gut zu tun habe. Die Leute trinken ja auch irgendwie gut. Ich bin gerade in der richtigen Branche unterwegs sozusagen. Also insofern kann ich mich auch nicht beschweren. Tue ich auch nicht, aber trotzdem darf ich sagen, eigentlich wäre ich urlaubsreif, auch wenn es.
Ja.
Genau. 14.04. Matiron.
Ach so. Ich wollte gerade erzählen, dass ich Ende April habe ich eine Reservierung auf dem Campingplatz in Bayern. Direkt erste Reihe vorne am See, eine Woche lang. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, fuck. So. Ich habe dann auch schon bezahlt. Ich habe da auch schon bezahlt und habe auch gedacht, so, ja komm, wenn das nicht klappt, dann soll der halt die Kohle behalten, sonst macht der Campingplatz demnächst zu und so.
Aber, ja.
Und das Schlimmste, was passieren, also was ich wette, was passieren wird, ist das, was letztes Jahr war. Ja, nee, die Campingplätze machen auf, aber du darfst nur auf dem Campingplatz, wenn du eigene sanitäre Anlagen hast.
Ah, okay.
Und dann muss ich, also es gibt genau drei. Es gibt 3 Toiletten, also 3 so eine Campingklos, die in den Bus hinten reinpassen, in so ein spezielles Staufach. Dann geht der Run nämlich los, weil dann man dann alle mit dem Bus sagen so, oh Gott, ich brauche eigene sanitäre Einrichtungen. Ja. Was ist eigentlich am 14.04.?
Das ist genau, dann machen wir die nächste Sendung. Matiron.
Ja.
Matiron ist eigentlich bekannt für die Rebsorte Tannat und Tannat ist so, Tannat ist so der Inbegriff von Gerbstoff.
Oh Gott.
Wegen
Tannatos.
Also die schwärzesten, tanninreichsten Weine in ganz Frankreich.
Krass.
Aber das, was wir probieren, ist anders. Also, weil das wäre ja irgendwie auch Quatsch. Zumal du das eh nicht magst. Also wir trinken eine Cuvée aus, da ist ein bisschen Tannat drin, aber auch Cabernet Franc und sowas. Also eine rote Cuvée. Und dann gibt's in dieser Ecke aber eben auch eine weiße Rebsorte, nämlich Petit Manseng. Die kann man super schön trocken und süß ausbauen. Mhm. Und wir probieren einfach beides. Einmal trocken, einmal süß. Genau.
Aber du musst jetzt nicht, du musst jetzt nicht nur Weine aussuchen, die ich mag, ne? Also wenn es irgendwas Geiles gibt, wo du sagst, der Holger wird das hassen, dann hasse ich es halt. Ne?
Ja. Nee, aber also ich sag mal jetzt einen jungen Tanat zu trinken, ich hatte das kurz überlegt, aber das ist einfach, das ist so dermaßen pelzig. Also ein klassischer Tanat aus 2018 oder 19 oder 17, was du jetzt kaufen kannst, das ist so dermaßen pelzig, dass es einfach auch keinen großen Spaß macht. Also wir trinken jetzt so ein bisschen was. Also wenn man es negativ sieht, weichgespülter, wenn man es positiv sieht, einfach trinkfertiger und hat trotzdem noch so einfach so einen Madiron-Touch. Und wir können ja mal gucken, ob wir so in der zweiten Jahreshälfte uns einfach in dieser Ecke weiter bewegen, also ein bisschen Bordeaux machen und Gaillac und so. Ich glaube, im Mai machen wir erstmal noch eine Sendung mit der Weinhandlung Suff. Da geht es um Klaus Preisinger, also mal nach Österreich nochmal abschweifen. Dann machen wir tatsächlich, da war vorhin die Frage, wir machen eine Champagner-Sendung, ne? Ja, und du weißt auch, es gibt ja auch ein spezielles Datum. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon sagen willst, aber
Habe ich wieder irgendwas verpasst? Muss ich mir das aufschreiben?
Es gibt ja ein Jubiläum und zu dem Jubiläum werden wir Champagner trinken.
Tun wir das? Warte mal,
weil es ein Vrindt-Jubiläum gibt.
Ach, 10 Jahre Vrindt. Mein Gott, genau. Entschuldigung, ich habe das total verpeilt.
Ich mach nichts, aber es ist
Das wäre dann der 5. Mai, oder?
Nee, Moment.
Warte mal, 10 Jahre Vrindt ist am 23. Mai.
Genau, am 5. Mai machen wir Weinhandlung Suff mit Klaus Preisinger.
Ach so, wir machen am 23. Mai 10 Jahre Vrindt, genau. Also außerhalb der Reihe, machen wir sonntags eine Sendung. Ach, guck.
Machen wir sonntags eine Sendung mit Champagner, genau.
Ja, krass. Außerdem wird da die Elli geboren.
Zum Vormerken. Ach. Ja, siehst du, und Arthur hätte schwimmen gehabt, wenn nicht Pandemie wäre.
Das sind auch so Sätze. Nö, da
steht halt noch im Kalender so.
Ja, klar. Super.
Ja.
So.
Genau. Ich suche was aus von, also zumindest ein oder zwei Weingüter von unserer Champagner-Tour damals, ne? Genau, damit wir so ein bisschen was zu erinnern haben. Ich sag mal Benoit Talon oder so, ne? Das wäre ja ganz schön. Du kannst dich erinnern daran, dass wir bei Benoit Talon waren.
Ja, und ich habe bei Talon einen Champagnerverschluss geklaut und so. Ja. Ich war nur kurz abgelenkt, weil ich in den Chat geguckt habe. Weil irgendwie Sven der Meinung ist, ich sollte mehr essen. Was eventuell darauf zurückkommt, dass ich wieder am Labern gefangen habe.
Nee, gar nicht.
Nee, nein. Bevor das Trauerspiel jetzt noch weitergeht. Irgendwann muss ich mal jemand hinsetzen und immer die letzte Viertelstunde der Sendung zusammenschneiden, wo ich die Fassung verliere, meine Zunge ist nervös und solche Sachen.
Genau, so ganz kurz vor dem Turbo.
T-U-R-B-O-T schreibt man das, ne? Ich weiß das immer nicht, jedes Mal denke ich.
T-O-U-R-B-O-T.
Und was ist es? Siehst du?
Wie jetzt?
Ja, wie heißt der auf Deutsch, der Fisch? Na egal, ist ja sowieso ohne jegliche Kunstfertigkeit, von daher ist es ja auch Schnurz.
Das ist Plattfisch, das ist Steinbutt halt.
Ah, okay.
Steinbutt.
Total zerkocht mit einer Aioli und ohne jegliche Kunstfertigkeit. Das lohnt sich einfach nicht. So, 14.04. Nächste Sendung, 14.04. 20:30 Uhr geht's wieder live. Punkt. Danke, Christoph.
Ja, danke Holger.
Danke Chat fürs Mitspielen und danke Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der man ist so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Pfund. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.